Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Hier geht es um Frauen, die an Krebs erkrankt sind, um die Erfahrungen, die sie während der Therapie gemacht haben, um ihre Sorgen und Nöte, aber auch um mögliche Richtungswechsel, die eine Krebsdiagnose mit sich bringen kann. Wir sprechen darüber, was dir das Leben erleichtern kann, welche Erkenntnisse betroffene Frauen im Laufe der Zeit gewonnen haben und wo die Prioritäten im Leben liegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll. Ich bin Franziska Günther-Güldenpfennig und ich freue mich sehr, dass du eingeschalten hast. Mein heutiger Interviewgast ist Michelle. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
Hallo, liebe Franziska, schön, dass ich da sein darf.
Michelle, welche Diagnose hast du denn erhalten und wann war das?
Ich bekam im März 2020 die Diagnose Lungenkrebs im Endstadium, metastasiert in die Wirbelsäule.
Das klingt ja erstmal schon wie so ein Todesurteil, oder? Also im Endstadium und dann auch noch metastasiert. Wie war das denn? Wie hat sich das bemerkbar gemacht? Warum bist du zum Arzt gegangen?
Das hat alles ungefähr 4 Monate vorher hat es angefangen mit Rückenschmerzen. Also ich sag mal, ich hatte vorher schon hin und wieder mal, nennen wir es Rückenweh. Also wo ich gemerkt habe, oh, irgendwie ein Wirbel, der nicht richtig sitzt oder der rausgesprungen ist, in Anführungszeichen. Und dieses Mal, der Schmerz war anders. Und ich habe immer wieder auch da gesagt, irgendwas passt hier nicht und habe mich zwischendurch, weil dann natürlich auch kurz vor Weihnachten, wie sollte es anders sein, also 3-mal einrenken lassen, damit ich auch wieder arbeiten gehen kann, weil es war das Weihnachtsgeschäft in der Apotheke. Mhm. Ja, mein Hausarzt, der hat mich immer angeguckt und sagte, naja, Michi, du bist gerade 30, ne, dir geht's ja ansonsten gut, was soll da sein? Und ja, deshalb hat das dann im Endeffekt 4 Monate auch gedauert mit der Bildgebung. Und auf der Bildgebung war dann im Endeffekt ein Berstenbruch in der Brustwirbelsäule zu sehen. Und das war dann im Endeffekt das, wo dann nochmal weitergeschaut wurde, wo dann glücklicherweise meine Wirbelsäulenchirurgen nochmal weiter auf den Bildern geschaut haben und dann auf dem letzten Bild eine Raumforderung in der Lunge gefunden haben.
Aber du hattest jetzt nicht irgendwie Husten oder sowas, weil das würde ich jetzt zuerst irgendwie mit Lunge in Verbindung bringen.
Ich hatte, also gut, ich habe auch jetzt aufgrund der Tatsache, weil ich jetzt auch nicht irgendwie sportlich außerhalb der Apotheke war, da halt Kisten geschleppt und so weiter. Mhm. Aber wenn ich irgendwie einen Berg hoch bin, dann war dann auch, aber das habe ich immer für mich abgestempelt unter, na, du darfst mal deiner Kondition arbeiten, Michelle. Das ist nicht ganz so cool. aber niemals irgendwie an einen Tumor gedacht oder auch bei den Schmerzen. Mir ist vom 21. auf den 22.12. Nacht bin ich von meinem eigenen Schmerzschrei wach geworden, weil ich versucht habe, mich zu drehen in der Nacht. Und das hat nicht mehr funktioniert. Rückblickend sagen die Ärzte, da wird mir der Wirbel gebrochen sein. Ich habe das alles nicht kommen sehen. Also ich hatte jetzt keine großartigen vorherigen Symptome, wo ich hätte sagen können, Michelle, du darfst jetzt hier mal dich mit deinem Rücken untersuchen lassen oder auch die Lunge. Das war alles überhaupt gar nicht. Mhm.
Na, du hast ja gesagt, dass der Arzt dich auch ein paar Mal eingerenkt hat. War das denn danach besser?
Es war immer eine kurze Zeit besser. Und sobald wie ich dann wieder auch zurück in der Apotheke war, hatte meine Kollegin, die hat mir dann Wärmepflaster drauf gemacht, damit ich überhaupt irgendwie die Tage arbeiten gehen konnte, damit das alles irgendwie geht. Und aber das ist immer nur kurzzeitig gewesen. Und deshalb war dann auch, dass ich nach 3 Monaten dann gesagt habe, was muss ich jetzt tun, damit hier endlich mal eine Bildgebung passiert? Das kann ja nicht sein. Und dann hat aber dann auch mein Hausarzt gesagt, okay, alles klar, wenn jetzt hier dann auch die manuelle Therapie wenn das jetzt rum ist, dann machen wir die Bildgebung. Und genau so war es dann.
Aber da musstest du sozusagen deinen Arzt drauf bringen, dass das ein bisschen genauer angeschaut wird?
Tatsächlich ja. Also ich bin auch in dieser Nacht, als ich diese Höllenschmerzen da hatte, bin ich morgens, nachdem ich dann mal endlich an meinem Handy angekommen war und meine Mutter anrufen konnte, mit meiner Mutter zusammen ins Krankenhaus gefahren, weil ich da ab diesem Moment gemerkt habe, hier stimmt was überhaupt nicht. Also hier ist jetzt wirklich etwas, wo geguckt werden darf. Im Krankenhaus wurde dann auch nur, ja, was wurde gemacht bisher? Und dann habe ich da halt gesagt, naja, ich habe mich dreimal einrenken lassen. Ja, um Gottes Willen, das dürfen Sie nicht und das geht nicht und bla. Und naja, die Ärztin hat mir dann halt Spritzen in den Rücken gegeben, aber auch da ist keine Bildgebung passiert. Und weil ich dachte, irgendwie, das passt alles immer noch nicht, weil immer noch Schmerzen ohne Ende, bin ich dann einen Tag später nochmal in ein anderes Krankenhaus gefahren mit meiner Mutter und habe mich da auch nochmal vorgestellt. Da ist auch keine Bildgebung gemacht worden, sondern da wurde halt dann gesagt, lassen Sie sich nie wieder Spritzen in die Wirbelsäule geben. Aber eine Bildgebung muss hier nicht gemacht werden. Und ich denke, das kann doch alles nicht wahr sein.
Ja. Also ich fasse das nochmal kurz zusammen. Du hast die Wochen vorher immer mal schon so ein bisschen Schmerzen gehabt und dann aber auf einmal richtig schlimme Schmerzen. Und im Krankenhaus wurde dir gesagt, auf keinen Fall einrenken, hier eine Spritze, das hilft. In dem nächsten Krankenhaus haben die gesagt, um Gottes Willen keine Spritze. Aber niemand ist bis dahin auf die Idee gekommen, dich mal in, keine Ahnung, ein MRT oder ein CT oder ein Röntgen zu schicken. Richtig?
Ganz genau, ja.
Boah. Okay, wie ging das weiter?
Also von dem Krankenhaus aus bin ich dann erstmal eine Woche krankgeschrieben worden, bin dann zu meinem Hausarzt und der hat dann die Überweisung, nee, gar nicht wahr, der hat gar keine Überweisung, sondern der hat mich erstmal zur manuellen Therapie geschickt, so rum was. Ja, dann habe ich die gemacht und es ist nicht besser geworden. So, und auch Infusionen und Schmerzmittel und alles, was irgendwie so ging, war nicht möglich. Ich war nicht schmerzfrei. Ja, und dann, wie gesagt, habe ich da mit ihm den Deal gemacht, wo ich gesagt habe, so, was passiert jetzt? Weil so geht's jetzt nicht weiter, was muss ich tun, damit ich eine Bildgebung bekomme? Und dann sagte er, ja, wenn jetzt hier die manuelle Therapie rum ist, dann, und es hat nichts gebracht, dann machen wir das. Und genau so war es dann auch. Und dann hat er noch ein großes Blutbild gemacht. Und als ich dann die Auswertung davon bekommen habe, da sagte er dann, oh Michi, mit dem Blutbild wirst du 100. Und das war irgendwie so 2 Wochen, bevor die Besprechung wegen der Bildgebung war. Und ich dachte so in meinem jugendlichen Leichtsinn sozusagen, oh geil, wenn im Blut nichts ist, kann nichts sein. Ein Traum. Yippie. Und ja. Hab dann auf das Gespräch mit der Bildgebung, also von dem Befund dann halt gewartet. Und da war es dann aber so, dass in dem Befund dann auch schon drin stand, dass halt dieser Berstenbruch ist und dass nicht klar ist, wie stabil die Hinterkante ist. Und dann war für mich immer noch, naja, aber ich muss arbeiten. Ja, also unbedingt arbeiten gehen, funktionieren. Und da war es dann wirklich so, dass mein Hausarzt gesagt hat, also ich glaube, dir ist das gerade hier nicht so ganz bewusst. Du fährst jetzt nach Hause und legst dich hin. Du hebst bitte jetzt nichts Schweres mehr. Ich kümmere mich darum, dass du schnellstmöglich einen Termin in der Wirbelsäulenchirurgie bekommst. Hier muss jetzt geguckt werden. Und ich wieder, nee, ich kann nicht nach Hause, weil da war irgendwie Fortbildung oder Systemumstellung, irgendwas war da in der Apotheke. Dann sagt er, ich sag das jetzt nochmal, du fährst bitte nach Hause, plus jetzt, hier ist nichts mehr mit, ja, wir machen jetzt hier einen Deal oder so, sondern hier ist jetzt, du fährst nach Hause und gut ist. Naja, und ich habe dann halt gesagt, okay, ich fahre dann noch gerade in die Apotheke, gebe die Krankmeldung ab, sag denen Bescheid und dann fahre ich auch nach Hause. Und genauso ist es dann auch gewesen. Also ich bin dann nach Hause gefahren und 2 Tage später durfte ich mich in der Wirbelsäulenchirurgie vorstellen. Und die haben dann halt eben auch, naja, mit Anfang 30, das ein Berstenbruch, das ist nicht normal. hier müssen wir jetzt mal gucken, wie das weitergehen kann. Und ja, dann war es im Endeffekt so, dass ich rausgebeten wurde, damit da nochmal die ganzen Fachrichtungen miteinander sprechen können, wo ich mich dann vorstellen sollte. Und als ich dann wieder aufgerufen wurde, habe ich in traurige Augen eines, ich sage immer, greisen Mannes geschaut. Und die Wirbelsäulenchirurgin hat mir da in diesem Moment dann den Onkologen des Hauses vorgestellt, weil eben eine Raumforderung auf einem Bild aufgetaucht ist, in dem Fall in der Lunge. Und das müsste halt abgeklärt werden. Mhm. Und danach ging es auf einmal alles ziemlich zügig.
Und dann wurdest du darauf hingehend untersucht. Ja. Also die haben dann weitergeschaut, was ist in der Lunge los. Aber bis dahin, also du hast ja eben gesagt, du hast den Onkologen schon vorgestellt bekommen. War da schon klar, dass es sich um Krebs handelt? Hätte das nicht auch irgendwas anderes sein können?
Also darauf kann ich dir jetzt so keine wirkliche Antwort geben. Ich gehe mal davon aus, dass da schon davon ausgegangen wurde, dass da wohl etwas nicht stimmt. Aber das wurde auch da gesagt, ne, wir müssen das jetzt abklären. Und eben deshalb bin ich ja dann auch stationär im Krankenhaus. Ne, also da wurde ich dann biopsiert und habe dann alle möglichen, auf einmal war Bildgebung überhaupt gar kein Problem mehr. Da wurde dann MRT vom Kopf und Magen- und Darmspiegelung, also alles, was irgendwie zum Ausschluss geführt hat. Und auch da gilt es nochmal zu sagen, das war ja quasi so die Anfangszeit von Corona.
Ach Gott, das auch noch.
Ja, da waren also wirklich auch die, wie jetzt zum Beispiel das Sinti ist deutlich später gelaufen, weil einfach viele Menschen eben auch gerade in dieser Anfangszeit an Corona erkrankt waren und das alles nicht so gelaufen ist quasi wie vorher, sagen wir es mal so. Hm. Was jetzt kein Vorwurf sein soll, sondern einfach nur, um das so ein bisschen einzuordnen. Und ja, dann ging es im Endeffekt auch da weiter mit immer wieder abwarten. Und ich habe am, wie gesagt, 9.3. war es bei mir morgens, als ich gerade auf dem Weg war zur nächsten Untersuchung, gesagt bekommen, dass es Krebs ist.
Ach Gott.
Und ja, bin dann aber erstmal in diesem Moment, weil ich schon vorher wusste, von anderen Narkosen. Wenn ich mich so anspanne und so verkrampft bin, ist das ultra schmerzhaft für den Rücken. Also habe ich dann die ganze Zeit nur geatmet. Also heißt, ich habe nicht allzu viel mit dieser Information gemacht, sondern ich habe andauernd nur und die Damen, die dann mit in den Räumen drin waren von Narkose, die haben immer nur, ist alles in Ordnung? Ja, ja, alles super, alles toll. Immer nur, damit ich mich nicht so aufrege, damit mein System da möglichst unten bleibt. Und als ich dann aber wach geworden bin aus dieser Narkose und ich in die Augen meiner Mama geschaut habe, das war dann so der Moment, wo dann der erste Teil abgefallen ist und wo ich ihr dann gesagt habe, es stimmt, was die Ärzte denken. Also ich konnte dieses Wort gar nicht in den Mund nehmen.
Warum hattest du da eine Narkose bekommen? Was haben die gemacht? War das der Tag, an dem die Biopsie gemacht haben oder was war da?
Nein, die Biopsie hat ja erst zu dem Ergebnis quasi geführt.
Ja, ja.
Sondern diese Narkose war im Endeffekt für die Magen- und Darmspiegelung.
Ah, okay.
Und um da eben nochmal zu gucken, weil es geht ja dann auch darum zu schauen, wo sind überall Metastasen. Hm. Ne? Und da, wo natürlich diese Art von Krebs gerne hinstreut, da wird halt dann nochmal explizit nachgeguckt.
Ja.
Das war dann zwar nur eine kurze Narkose, in Anführungszeichen, aber nichtsdestotrotz ist das halt mega schmerzhaft, wenn der Körper so komplett verkrampft und die ganze Muskulatur und das ist nicht angenehm, deshalb.
Ja, Wahnsinn, aber dass du das dann auch konntest, dich in dem Moment so mit der Atmung so, so runterzuholen. Klingt, als hättest du es schon mehrmals geübt.
Überhaupt nicht.
Nee?
Sondern einfach nur irgendwie in diesem Moment, war einfach nur, ich muss da irgendwie durchkommen. Mhm. Und irgendwie muss das gehen, ohne dass ich jetzt hier nachher die Höllenschmerzen habe. Mhm. Und warum auch immer Atmung in diesem Moment einfach nur die ganze Zeit tief ein- und ausgeatmet, dass das irgendwie ging. Mhm. Und macht jetzt einfach da eure Untersuchung. Ich will das einfach nur alles hinter mich bringen, damit ich hier gleich wieder durch bin, sozusagen.
Ja, ja.
Da war nichts mit groß rationalem Denken.
Ja.
Das einfach nur abspulen.
Ja. Aber hast du denn, als die dir das gesagt haben, schon gewusst, dass es Lungenkrebs ist und die Schmerzen in der Wirbelsäule, die du hattest, dass das dann Metastasen sind? Oder wusstest du einfach nur Krebs? Aber also, was jetzt genau noch, war noch nicht klar.
Also bei diesem Erstgespräch war es dann schon so, dass der Onkologe mir sagte, dass es eben Lungenkrebs ist. Mhm. Und ja, dass halt eben jetzt dann nochmal eine andere Untersuchung eben auch da mit dem Tumorgewebe gemacht wird. Mhm. Und da dürfen wir jetzt noch warten. Also das waren dann irgendwie noch 3 Wochen auf dieses Ergebnis, wo dann nochmal extra geschaut wurde. Und bis zu dem Moment, wo ich entlassen wurde, hatte ich dieses Ausmaß noch überhaupt gar nicht auf dem Schirm. Hm. Also heißt, ich wusste, also ich habe es gehört, sie haben Krebs und damit war Punkt erstmal. Hm. Und diese Rückenschmerzen, die waren auf einmal, war das nicht mehr das Wichtigste, weil da ja nach dem Muttertumor, der ja auch schon recht groß war, da lag dann der Fokus drauf. Und an der Stelle, wo der Tumor lag, konnte nicht operiert werden. Und auch so war aufgrund der Größe des Tumors und weil ja dann schon Fremdmetastasen da waren, wollte da auch keiner etwas machen, beziehungsweise ist das halt auch da, ne? Da wird ja dann nach Leitlinien und so weiter gegangen, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Nur weil ich am Anfang dachte, naja, holt mir das Ding einfach raus. Einfach raus damit, hat keine Miete zahlt, kann weg. So. Und da war es dann aber auch da schon so, dass gesagt wurde, also der kann nicht operiert werden. Und ich habe dann nur gedacht, oh, schöner Mist, was tun. Ne? Und wie gesagt, der Rücken war überhaupt gar nicht mehr groß die Rede von. Und wir haben es ja auch zu keiner Zeit schmerzfrei bekommen.
Ah, genau, das wäre meine nächste Frage gewesen.
Der Rücken, der hat in einer Tour hat der Schmerzen, Schmerzen, Schmerzen. Also, und ich habe halt auch da diese ganzen Opiate und diese starken Schmerzmittel, ich habe das 0,0 vertragen. Also ich habe mich in einer Tour übergeben, der Kreislauf, der nicht mehr mitgemacht hat. Das war also auch da, wir haben, ich weiß nicht, wie viele verschiedene Schmerzmittel wir ausprobiert haben, irgendwie so 10 bestimmt.
Ach Gott.
Und das hat alles nicht funktioniert. Und dass es dann halt nachher eben auch so war, dass ich für mich dann halt gesagt habe, alles klar, okay, dann ist es halt so, dass ich mit diesen Schmerzen, ich weiß zwar nicht, wie das gehen soll, aber da muss ich damit irgendwie leben. Mhm. Ja, also, weil da wurde ja auch nicht weiter, wie gesagt, drüber gesprochen erstmal. Und bei dem Entlassgespräch, da war es dann so, dass ich überhaupt die Tragweite verstanden habe. Weil vorher, wie gesagt, nur in Anführungszeichen Lungenkrebs. Und da habe ich schon andauernd aus dem Fenster rausgeschaut. Weil das ist bei mir nicht so gewesen, so dieser Hammer vor dem Kopf. Und ja, das ist jetzt. Sondern das ist ganz langsam, wie so eine Sanduhr, ist das in mein Bewusstsein reingesickert. Ich habe immer wieder meine Mutter gefragt, gell, das stimmt nicht, die haben sich getäuscht. Und meine Mutter hat gebetsmühlenartig, hat ihr immer wieder gesagt, doch, Michelle, was die Ärzte gesagt haben, das stimmt. Mhm. Und als dann dieses Abschlussgespräch war, wo ich dann auch da saß und wo eine Ärztin, die eben auch mein Alter hat, mit zitternder Stimme und wo sich ihre Augen mit Tränen gefüllt haben, mir gesagt hat, dass Lungenkrebs im Endstadium metastasiert in die Wirbelsäule. Sie sind Palliativpatientin und sie werden nie wieder gesund sein. Da habe ich da gesessen und mich hat auf einmal diese ganze Tragweite richtig erwischt.
Das klingt schrecklich.
Das war im ersten Moment war das auch da sehr herausfordernd, aber ich habe so diesen Funktionier-Button in mir sozusagen. Also heißt, den habe ich gewählt und habe dann gesagt, alles klar, du funktionierst jetzt, bis du gleich wieder zu Hause bist, alleine bist. Ich hatte mich ein paar Monate vorher nach 12 Jahren von meinem Partner getrennt und war gerade in meiner ersten eigenen Wohnung sozusagen und habe mich nur danach gesehnt, nach 14 Tagen immer Menschen um mich, mal ein paar Momente nur für mich, wo ich auch mal mit meinen Gefühlen mal alleine sein konnte. Genau so war es dann auch. Als ich dann alleine zu Hause war, meine Mama dann auch gefahren ist, wo ich dann echt einfach nur zu Boden gesackt bin und geschrien habe mit der Faust immer wieder auf dem Boden. Warum? Warum? Ich konnte das nicht verstehen. Diese Verzweiflung, die dann halt auch kommt, ne?
Ja. Naja, das kann man ja auch nicht verstehen. Du hast ja gesagt, du warst erst 30 Jahre alt, ne? Und das ist ja überhaupt nicht das typische Alter für so eine Lungenkrebserkrankung. Hast du denn, also wenn ich das fragen darf, warst du irgendwie vorbelastet? Warst du jahrelang Raucher gewesen oder so?
Also ich habe tatsächlich geraucht, aber, und das war eben auch da ganz, ganz wichtig für mich, was hat das damit zu tun? Und da waren also alle Ärzte, egal mit wem ich gesprochen habe, die sagten halt auch, also es war nicht die beste Idee, das zu machen. Das ist vollkommen klar, Rauchen ist scheiße. Nichtsdestotrotz ist diese Art von Krebs bekommen an sich Menschen, die sehr, sehr viele Jahre, also 20, 30, 40 Jahre am Stück wirklich packungweise die Zigaretten durchgeplotzt haben und nicht jetzt wie in meinem Falle in so jungen Jahren. Das war dann eben auch das, was nicht so ganz zusammengepasst hat, ne? Dieses Alter, diese Art des Krebses und auch, dass der schon so weit fortgeschritten war, dass der metastasiert hat. Und dann war im Endeffekt, danach ging es halt los, ne?
Du hast ja gesagt, dass du vorher gar nicht so richtig was bemerkt hast, außer die Rückenschmerzen, die du dann hattest. Wie krass ist das, dass das schon im Endstadium war und metastasiert und du das nicht wahrgenommen hast? Also das zeigt mal wieder, was das eigentlich für eine krasse Erkrankung ist, die so unbemerkt im Körper wachsen kann, oder?
Auf jeden Fall. Mein Körper hat schon andere Signale mir immer mal wieder. Also dann war hier eine Entzündung, hier ein dickes Auge, also dickes Auge im Sinne von einer Entzündung und andere Dinge, wo ich auch da, wenn ich ein bisschen, ich sag mal, achtsamer mit mir und mit meinem Körper gewesen wäre, schon mal gemerkt hätte, Michelle, auf die Bremse treten, nicht immer noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und das sind so Sachen, wo ich heute denke, Michelle, da hättest du, hätte, ne? Da wären Möglichkeiten gewesen, für mich zur damaligen Zeit. Gut, dass ich das jetzt weiß, weil jetzt ist natürlich alles anders, ne? Mein ganzes Leben ist Gott sei Dank anders geworden. Aber wo ich dann halt eben auch wirklich sage, deutlich bewusster durchs Leben zu gehen, auch mit dem Körper, viel, viel bewusster. Das ist nicht irgendeine Maschine, die immer funktionieren muss, sondern wenn auch der Körper sagt, hey, ich brauche jetzt mal Ruhe, dann nicht zu denken, oh ja, komm, wir machen mal einen faulen Deal, wie ich es heute nenne, sondern wirklich zu sagen, okay, du brauchst Ruhe, du bekommst Ruhe.
Ja, hinterher ist man immer schlauer, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Wie ging das weiter, nachdem du dann also bei dir zu Hause warst und du dich ja ein Stück weit mit deinen Emotionen auseinandergesetzt hast? Du hast ja gesagt, der Lungentumor war nicht operierbar, aber an der Wirbelsäule musste doch was gemacht werden, oder?
An der Wirbelsäule wurde ein halbes Jahr später erst operiert. Also heißt, ich habe die Therapie, die, also im Endeffekt ging es so weiter, dass ich 3 Wochen auf das Ergebnis, wie ich therapiert werden kann, warten durfte. Das war für mich die größte Zerreißprobe, weil 3 Wochen, es passiert nichts. Und in diesem Moment hatte ich das Gefühl, mir läuft doch meine Zeit davon. Wir machen jetzt 3 Wochen nichts. Was ist, wenn das Ganze auf einmal noch weiter wächst und so weiter?
Ja.
Und in dieser Zeit bin ich durch meine schlimmsten Ängste durch. Also heißt, ich habe dadurch, dass ich ja in einer Apotheke gearbeitet habe, Zugriff auf auch da Studien und wo kann ich überhaupt Studien finden. Und ich habe jede Studie gelesen, die sich um dieses Thema gedreht hat. Das habe ich dann tagsüber gemacht und nachts habe ich mir Horrorfilme angeguckt.
Okay.
Damit ich bloß nicht irgendwie ans Nachdenken gekommen bin. Heute rückblickend würde ich das nicht mehr so machen. Zur damaligen Zeit war das genau das Richtige, weil einfach mein Kopf mit anderen Dingen, wie soll ich sagen, beschäftigt war. Das ist das richtige Wort. Und nach 3 Wochen hatte ich dann aber für mich eine Entscheidung getroffen, was ich selber machen will, wie ich mir eine Therapie vorstelle und wie ich mir das überhaupt vorstellen kann. Und dann ist es eben so gewesen, dass auch das Ergebnis kam und dass diese zielgerichtete Therapie, dass das für mich der richtige Weg sein wird. Und das war dann der Moment, wo ich gesagt habe, okay, das mache ich. Was ich halt dann aber nicht gemacht habe, ist, ich habe mich nicht bestrahlen lassen. Da habe ich Nein gesagt und habe halt für mich nach auch da noch anderen Wegen geschaut, die ich eben auch selbst machen kann. Weil für mich war klar, wenn, wie jetzt in meinem Falle, ich habe ja sehr, sehr, oder ich habe einen sehr, sehr undienlichen Umgang auch mit meinem Körper gehabt. Und auch da zu sagen, okay, was kann ich denn jetzt mir und meinem Körper Gutes tun, damit er, also mein Körper, auch voll motiviert ist und richtig geil mitmacht und damit das alles auch von meiner Seite aus eben meine 50% sozusagen. Und ich habe angefangen, auf meine Ernährung zu achten, beispielsweise. Also heißt, ich habe dem keinen Zucker mehr. Jetzt nur, um mal ein Beispiel zu nennen. Ne? Ich habe angefangen, mich zu bewegen, viel frische Luft. Ich war draußen. Ich habe angefangen, meine Gedanken mal eine sogenannte Gedankenhygiene sozusagen zu betreiben. Also womit beschäftige ich mich den ganzen Tag? Worüber denke ich nach? Ist das mir dienlich oder nicht? Weil ich hatte auf meinem Weg einen Arzt, ich glaube, ich werde ihn niemals vergessen, der zu mir sagte, 50% machen Medikament, die anderen 50%, die liegen in unserer Hand. Also unserer, in dem Falle von den Menschen, dass sie eben auch Möglichkeiten haben, ihren Körper bestmöglich zu unterstützen. Und das muss nicht immer das Große sein, das können auch kleine Dinge, ne, wie zum Beispiel auch da ausruhen, wenn man Ruhe braucht. Und das war mir halt ganz, ganz wichtig.
Du hast vorhin gesagt, du hast eine zielgerichtete Therapie bekommen. Was heißt das?
In dem Falle ist das ein Medikament, was ich also nach wie vor einmal täglich in einer Tablettenform einnehme und was gegen den Tumor quasi sich richtet. Und das wird als zielgerichtete Therapie, wird das deklariert quasi.
Also das heißt, es ist keine klassische Chemotherapie, sondern das ist was, was jetzt wirklich genau auf diesen Tumor in deiner Lunge anspricht.
Also es ist so, dass auch da, es ging in der ganzen Zeit, es ging ja zu keinem Zeitpunkt darum, dass ich wieder gesund werde, ne? Sondern es ging immer nur darum, den Tumor, dieses Tumorwachstum zum Stoppen zu bringen. Und dass das, wie es jetzt dann im Endeffekt auch ist, damit hat ja keiner gerechnet zur damaligen Zeit. Also, ne, das ist auch da für die Ärzte ein, und auch über so eine lange Zeit, ist das ja, dass sie selber sagen, also das ist richtig, richtig krass und keiner hat irgendwie überhaupt damit gerechnet, dass das so kommt. Weil auch da, ne, die Prognose, die hat eine gänzlich andere Sprache gesprochen. Und ich habe im Endeffekt auch Nebenwirkungen, aber es ist halt anders. Es ist was ganz anderes als eine herkömmliche Chemo im Endeffekt. Mhm. Das ist wie Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Das funktioniert nicht.
Okay. Mhm. Wie ging das weiter? Also du hast jetzt für dich die Entscheidung getroffen, du musst deinen Körper selbst auch unterstützen. Also kommst in die Selbstwirksamkeit. Finde ich ganz toll, dass du das angesprochen hast. Finde ich nämlich super wichtig. Und die anderen 50%, ja, kommen durch die Medizin. Wie ging das weiter? Du hast die zielgerichtete Therapie erhalten. Ging es dir dann auch schon besser?
Also ich habe nach 3 Wochen ging es dann auch im Endeffekt direkt los. Ich habe auch da gar keine Zeit mehr verstreichen lassen. Ich habe die Medikamente genommen. Ich habe mich bewegt, trotz Rückenschmerzen. Ich habe meine Ernährung umgestellt. Wie gesagt, bin in die Selbstverantwortung auch da gegangen und habe versucht, jeden Tag für mich quasi das Beste aus allem zu machen. Mhm. Also heißt, ich habe dann auch Physio gemacht für meinen Rücken, weil wir gehofft haben, dass es funktioniert. Ich habe mit meinen Gedanken gearbeitet, ne? Also auch da, was will ich denn, ne? Also auch da, wie soll das denn alles aussehen? In so ein bisschen auch mit meiner Zukunft quasi gearbeitet. Mhm. Damit ich auch da Energie bekommen habe für meinen Tag, damit ich auf was hingearbeitet habe. Weil mein Gedanke war immer, das hier, das kann doch unmöglich alles gewesen sein. Wenn das Leben sein soll, um Gottes Willen, Hilfe. Nein, hier muss es mehr geben. Und ich habe mich halt mit ganz vielen schönen Dingen dann auch beschäftigt. Und ja, so war es dann, dass im Endeffekt ein halbes Jahr vergangen ist und ich aber immer noch diese Schmerzen hatte. Diese Schmerzen haben einfach nicht aufgehört. Und wir haben auch da weiterhin Opiate versucht und andere Schmerzmittel und so weiter. Und das hat alles nicht funktioniert. Und meine damalige Onkologin, die sagte, ah ja, aber das wächst zusammen. Wir sehen das auf den Bildern. Und ich habe immer nur gesagt, aber das kann doch nicht sein, meine Schmerzen. Irgendwas passt ja immer noch nicht. Naja, und irgendwann war dann dieser Moment, wo ich dachte, ich lasse nochmal Wirbelsäulenchirurgen drauf gucken, auf die Bilder. Naja, und dann haben die drauf geschaut und sagten, okay, also wir sind jetzt bei fast 1 Jahr, wo das, ne, also wo auch diese Schmerzen sind und hier hat sich nichts getan. Hier muss jetzt was passieren. Ich bin dann überwiesen worden nach München in die Klinik, die da halt drauf spezialisiert ist und ich bin freitags bei den Wirbelsäulenchirurgen gewesen und montags habe ich mich dann in München schon in der Klinik vorgestellt mit Sack und Pack, weil dann operiert werden sollte, weil die Ärzte da halt auch schon gesagt haben, weshalb wurde denn da überhaupt so lange jetzt gewartet, weil wir sind ja bei fast 1 Jahr gewesen. Dann war es im Endeffekt so, dass ich operiert wurde. In der ersten OP wurde eine sogenannte Stabilisierung, ein Cage eingebaut. Und im zweiten Schritt, 5 Tage später, wurde mir dann der Wirbelkörperersatz eingesetzt. Mhm. Also heißt der Wirbel, der zerfressen war, von den Metastasen raus. Und der Wirbelkörperersatz wurde eingesetzt. Und dann haben wir gedacht, jetzt habe ich das alles hinter mir. Mhm. Und Schmerzen sind weg, aber weit gefehlt. Das war so diese Nacht, als ich aus der zweiten OP rausgekommen bin. Ich wusste, weshalb ich immer gesagt habe, naja, Schmerzen waren immer so auf einer 8, damit ich noch ein bisschen Luft habe nach oben. Und diese Luft habe ich in dieser Nacht gebraucht, weil ich dachte, das hier, das kann doch unmöglich wahr sein. Hilfe, wie viel Schmerzen kann ein Mensch aushalten? Und ja, dann wurde erstmal wieder geschaut, wie es dann ist, weil wie gesagt, wir sind alle erstmal davon ausgegangen, dass es passt und dass alles gut ist. Und ich habe aber schon nach, ich sag mal, 4 Wochen gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht. Weil es hat sich nicht rund angefühlt. Und wenn ich so meine Schulterblätter nach vorne gezogen habe, quasi den Rücken so ein bisschen zu einem Buckel in Anführungszeichen, hat man unter der Haut Stäbe gesehen. Also die sind nicht oben rausgekommen, sondern man hat die aber unter der Haut gesehen. Und bin dann im Januar habe ich angefangen, dass ich dann auch jeden Monat wieder nach München bin, weil ich hatte diese Schmerzen nach wie vor.
Ach Gott.
Und halt diese Stäbe, die man da gesehen hat. Und es wurde wieder eine Bildgebung gemacht und ja, da sitzt alles, da ist alles in Ordnung. 7 Monate, jeden Monat, weil ich gesagt habe, irgendwas passt nicht. Und auch da, ne, ich sag mal 4 Monate oder 5 Monate und dann geht das auch da los, dass da gesagt wird, naja, aber unter Umständen dürfen wir uns mal ihr Schmerzgedächtnis anschauen, weil es sitzt ja alles, es ist ja alles in bester Ordnung. Mhm. Ich habe da aber für mich gemerkt, hier stimmt was nicht. Und ich bin dabei geblieben. Mhm. Egal, was irgendwie im Außen auch gesagt wurde. Und nach 7 Monaten habe ich dann endlich mit der Oberärztin gesprochen. Die schaut sich meine Bilder an, schaut sich meinen Rücken an und sagt, ja, das ist ja auch kein Wunder. Die Stäbe sind zu lang für sie.
Ach du meine Güte.
Das sitzt nicht richtig.
Ach Gott.
Und ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Mhm. 7 Monate komme ich jeden Monat hierhin, um mich wieder vorzustellen. Und in diesem Moment war ich, um ehrlich zu sein, einfach nur froh, dass auch da jemand es sieht. Mhm. Und sagt, okay, da muss jetzt gehandelt werden. Und ja, dann wurde ich 2 Monate später, dann wirklich nach einem Jahr nochmal an der Wirbelsäule operiert. Und da wurden dann die Stäbe auch getauscht. Und nichtsdestotrotz Schmerzen, einfach auch da aufgrund von diesen langen Zeiten, die sind jetzt noch da, aber die werden immer besser. Mhm. Also das ist jetzt nicht mehr so, wie es mal war. Aber ich habe nach wie vor auch immer noch Schmerzen. Aber das ist alles im Vergleich nichts mehr sozusagen.
Das heißt, auf einer Skala von 1 bis 10, wo bist du da jetzt?
Auf einer 3, würde ich sagen.
Ja.
An nicht ganz so geilen Tagen auf einer 4. Aber, und auch da, das darf auch sein. Da bin ich auch heute gar nicht mehr so, dass ich da sage, oh Gott, wie grausam und so, sondern da ich sage, alles klar, okay. Heute darf das und ab morgen haben wir wieder einen neuen Tag und dann sind die Schmerzen auch wieder besser.
Aber ist das so, dass du da manchmal auch an dir selbst gezweifelt hast? Also wenn man von den Ärzten da nicht so ganz ernst genommen wird und dir dann gesagt wird, man müsste sich mal dein Schmerzgedächtnis angucken, ist es so, dass du manchmal auch ja gedacht hast, okay, vielleicht bilde ich mir es ja wirklich nur ein? Oder warst du da wirklich ganz, ganz sicher in dir selbst, dass da was nicht stimmt?
Also am Anfang ist es so gewesen, ich habe mir das natürlich auch angehört, was da die Ärzte gesagt haben und habe dann auch darüber nachgedacht. Aber für mich war immer, wenn es unrund läuft, also heißt selber, ne, ich habe ja, wenn ich mich bewegt habe, habe ich ja in meinem Körper gespürt, das ist nicht rund, irgendwas stimmt nicht. So, und dass ich dann halt eben auch da wirklich gesagt habe, das hat hier nichts mit meinem Schmerzgedächtnis zu tun, sondern das hat was damit zu tun, dass hier irgendetwas nicht passt. Und klar bin ich dann auch zu anderen Ärzten, ne? Und die Ärzte sagten dann halt auch, ja, das ist äußerst selten und dann muss aber, ne, die Operateure müssen da drauf gucken. Und ich habe aber dann für mich halt eben auch immer wieder gesagt, wenn ich das fühle, also wirklich fühle von meinem Körper empfinden, dann kann das nicht falsch sein. Und da war dann dieser Moment, wo ich dann auch selber für mich einfach gemerkt habe, ich darf da für mich stark sein und sagen, ich sehe das anders. Was haben wir denn für andere Möglichkeiten? Und das sind nicht immer angenehme Gespräche auch mit den Ärzten gewesen, ohne da jetzt irgendwelchen Ärzten zu nahe treten zu wollen. Ne?
Also tatsächlich habe ich das im Podcast schon häufiger gehört, dass man sich als Patient wirklich da ja auch lernen muss, für sich selbst einzustehen. Und ich finde das eigentlich so krass, weil gerade bei dir ist das ja über einen so einen langen Zeitraum gewesen. Ich meine, wie kann das sein, dass nach 7 Monaten erst bemerkt wurde, dass die Stäbe zu lang sind? Also das finde ich persönlich so krass. Und es tut mir total leid, das zu hören. Nachdem du dann da operiert wurdest und die Stäbe wieder, also kleiner eingesetzt wurden, hast du ja vorhin schon gesagt, dass dein Schmerzlevel jetzt so bei zwischen 3 und 4 ist. War das dann gleich besser? Also hast du dann gleich das Gefühl?
Nein.
Okay.
Nein, also ich habe gemerkt, dass sich mein Rücken anders anfühlt. Mhm. Das ja, also dieses Gefühl von, das läuft rund, zumindest mal. Das habe ich gemerkt. Nichtsdestotrotz ist es aber so, dass auch da es ein, also ne, wir sind ja jetzt bei, wann bin ich 20 operiert, 21 nochmal. Also heißt, wir sind jetzt im 4. Jahr und es wird immer weniger an Schmerzen. Nur da ist halt eben auch da, ne, man darf sich das halt auch da sehr bewusst machen. Und auch ich muss mir das jedes Mal wieder bewusst machen, was da passiert ist. Ne? Es ist über eine rechte Seite, meine Lunge wurde, wie heißt es, kollabieren lassen, damit daran gearbeitet werden kann. Ich habe diese Schmerzen beispielsweise im Brustkorb beziehungsweise an den Rippen. Und das ist eben, da ist auch was gemacht worden. Ne? Das ist ja nicht, dass ich da dachte, das ist jetzt halt mal, sondern auch da, dass ich eben auch selber noch meinen Körper unterstützen darf, ne, dass eben auch das Zwerchfell beispielsweise mit Atmung, dass das alles auch wieder anders beatmet, geatmet, ne, das sind so viele Komponenten drin. Und ich habe ja danach auch nochmal den Weg nach München gesucht und da war dann ziemlich klar, dass da dann auch die Ärzte gesagt haben, also wenn die Schmerzen jetzt nicht besser werden beziehungsweise weg sind, also die müssen für die müssen sie jetzt schon weg sein, dann werden die Nervenenden für die rechte Seite des Oberkörpers durchtrennt. Und da habe ich gesagt, auf gar keinen Fall machen wir sowas. Das wird nicht passieren. Da werde ich erstmal vorher 1000 andere Wege probieren, bevor ich so eine OP machen lasse. Mhm. Und auch da, das darf auch sein, nur ich merke halt jetzt, es ist ein anderer Schmerz, als er vorher war. Der Schmerz hat sich verändert und das ist für mich das Wichtigste.
Mhm. Das heißt, da tut sich etwas.
Ja, natürlich auch da, ne? Der Körper ist ja heute auch ganz anders, ganz anderen Dingen ausgesetzt, wie es noch vor 4 Jahren war. Ne? Jetzt deutlich mehr auch auf den Körper zu hören und den wahrzunehmen und zu schätzen. Das ist halt auf allen Ebenen, ne? Körper, Geist, Seele.
Ja.
Dass das alles wieder in Einklang kommt und auf einmal merkt man dann, wie sich Schmerzen auch verändern. Deshalb, wir sind ein Wunderwerk. Unser Körper ist ein unfassbares Wunderwerk.
Absolut. Kannst du dich denn jetzt wieder bewegen? Also kannst du ja so alltägliche Dinge machen wie zum Beispiel Fahrrad fahren?
Also ich kann Fahrrad fahren. Also ich kann auch wieder ganz normal gehen. Das konnte ich auch nach den Operationen tatsächlich schon wieder, ohne zu humpeln. Oder ich kann Auto fahren und so weiter. So Fahrrad fahren, da ist für mich einfach, dass ich dann denke, weiß ich jetzt nicht, ob ich das wirklich machen will, aus dem Gedanken heraus, dass ich mich ja unter Umständen mal irgendwie blöd bewege. Und ich weiß selber, wie es ist, wenn man eine Bewegung macht, über die man vorher, wo der Körper nicht mitkommt, also so aus so einem Affekt raus. Und das tut höllisch weh, deshalb habe ich gesagt, also alles, was irgendwie so von außen eine Ausnahmebewegung machen lassen könnte, lasse ich dann doch mal lieber bleiben. Zumindest mal momentan.
Ja.
Bis zu dem Moment, wo ich mich auch da noch sicherer fühle. Und aber mir fehlt auch jetzt nichts, muss ich ehrlich sagen. Fahrradfahren war jetzt beispielsweise nicht meine Lieblingsbeschäftigung, wenn ich jetzt sagen würde. Das fehlt mir. Mir fehlt eher so Skifahren oder so. Das habe ich ja früher gemacht. Aber auch da bin ich dass ich sage, nein, das ist mir jetzt nicht wert, dass ich mich auf Bretter stelle.
Ja. Wie funktioniert das denn jetzt bei dir im Alltag? Also gehst du wieder arbeiten? Du hast ja am Anfang erzählt, dass du ja immer gerne funktioniert hast und viel arbeiten warst und so weiter. Hat sich das geändert? Also den Eindruck machst du, weil du hast ja jetzt erkannt, dass der Körper, das Körper, Geist und Seele zusammengehören. Ja, wie funktioniert denn dein Leben jetzt? Was ist jetzt vielleicht anders als vorher?
Alles. Also mein Leben ist jetzt natürlich ein komplett anderes. Ne, wie du jetzt eben auch schon gesagt hast, ne, vom vorherigen immer nur funktionieren und machen und sich anpassen, ist es jetzt halt so, dass ich für mich einfach andere Wege eingeschlagen habe und eben auch da für mich zu merken, dass es anders sein muss. Ne? Also wie gesagt, auch da Körper, Geist und Seele. Heute ist es so, dass ich Menschen begleite, die eben selbst auch eine Krebsdiagnose haben und dass sie eben auch da die Hand, die ich mir damals so sehr gewünscht hätte, die gesagt hätte, hey, ich weiß, wie es dir geht und ich weiß, was du da gerade durchmachst und du musst da nicht alleine durch, sondern ich reiche dir meine Hand und bin weg von diesem ständigen Funktionieren müssen, sondern bin sehr, sehr achtsam mit meinem Körper, sehr, sehr achtsam mit meinem Geist und auch meiner Seele. Und das ist für mich eben das, was es mir gebracht hat. Also auch da deshalb ja auch Krebs mein Lebensretter, weil so blöd, wie sich das am Anfang anhören mag, aber wäre das alles nicht so gekommen, wäre ich heute höchstwahrscheinlich nicht mehr da. Mhm. Sondern ich für mich sage ganz klar, auch diese Härte der Aussagen war für mich so, dass ich gemerkt habe, okay, ich muss jetzt hier selber noch was machen. Ich muss selber gucken, was kann ich tun mit, und das ist mir ganz, ganz wichtig, mit Ärzten zusammen. Also ich habe ja nie irgendwas in einem Alleingang gemacht, sondern diese Verbindung zwischen der, ich sag jetzt mal Schulmedizin und einem ganzheitlichen Ansatz. Nicht zu sehr nur in das eine oder in das andere, sondern die Dinge miteinander zu verbinden, nicht mehr gegeneinander, sondern miteinander. Mhm. Und das ist mir in meinem, also was mich selber angeht, total aufgefallen, wie wichtig das ist, keine Gräben zu bauen, sondern Brücken. Mhm. Ne? Also wie kann es gemeinsam gehen? Und das ist für mich eine der wichtigsten Sachen gewesen.
Mhm. Ja, finde ich auch gut, dass du das ansprichst. Dass sich das nicht ausschließt, ne? Diese Schulmedizin und vielleicht die alternativen Heilwege, die man gehen
auf
kann.
Auf gar keinen Fall. Hm. Auf gar keinen Fall. Das ist auch da. Deshalb war das für mich auch dieser Arzt, der da sagte, hey, 50-50. Hm. Ne? Wir machen hier unseren Teil mit dem Wissen, ne, was Sie haben. Und die anderen 50%, ich meine, ich lebe in meinem Körper. Mhm. Ich kenne meinen Körper am besten. Mhm. So, und auch da dementsprechend zu sagen, das mache ich jetzt. Ne? Auch da dem Arzt zu sagen, ja, ich will das machen, weil das ist eine gute Idee. Und trotzdem möchte ich aber beispielsweise meinen Körper mit einer Ernährung noch zusätzlich unterstützen oder mit Bewegung oder mit auch da, wo, mit was für Gedanken trage ich mich denn den ganzen Tag rum oder wie, ist ja für jeden was anderes.
Ja.
Und auch das ist vollkommen in Ordnung. Und ich bin unendlich froh, dass ich meine Ärzte, egal wer das war, ob das auch da München mit den Ärzten, meine Onkologen auf dem Weg, jeder, der irgendwie mit mir zu tun hatte, trägt einen Anteil daran, wie es mir heute geht. Mhm. Absolut jeder. Jeder Arzt, jeder Therapeut, jeder auch da von den ganzheitlichen Ansätzen, Heilpraktiker, Physiotherapeuten, Coach, Mentor, Psycho-Onkologen, ganz egal, wer das ist. Mhm. Jeder trägt einen gewissen Anteil eben mit daran.
Ja.
Genauso wie ich auch.
Absolut. Du hast eben gesagt, dass du jetzt Menschen auf ihrem Weg begleitest. Wie sieht denn das aus?
Ganz, ganz unterschiedlich. Also einmal ist es im Endeffekt auch über Gespräche und auch da eben diese Verbindung zu machen. Ne? Dass es eben nicht nur in die eine Richtung oder in die andere Richtung gehen muss, sondern dass es gemeinsam auch gehen darf. Hm. Also wie gesagt, ne, diese Brücke zu bauen. Hm. Das, weil häufig ist ja nur, wenn ich in die eine Richtung gehe, ne, dann darf ich ja nicht die andere, die andere Seite auch mit benutzen. Und eben auch dazu sagen, hey, gemeinsam, man kann Dinge miteinander verbinden.
Ja.
Für mich geht es darum, Bewusstsein dafür zu schärfen. Ne, einmal mit öffentlichen Auftritten und eben auch genauso, ich bin jetzt gerade dabei, eine Gruppe zu gründen, dass es da eben auch genau darum geht, die Dinge miteinander zu verbinden,
ja,
und Hände zu reichen oder meine Hand zu reichen. So.
Das heißt, du hast jetzt in der ganzen Zeit deiner Erkrankung auch eine unglaubliche Persönlichkeitsentwicklung durchgemacht, oder?
Entwicklung, Entfaltung, also Persönlichkeitsentwicklung, Entfaltung, das ist Wahnsinn.
Liebe Michelle, gibt es etwas, was du zum Ende unserer Folge vielleicht der ein oder anderen Hörerin oder dem ein oder anderen Hörer noch mit auf den Weg geben möchtest?
Auf jeden Fall. So viele Dinge. Aber wir machen eins, dass da keiner alleine durch muss. Und dass es immer einen Weg gibt, den man finden darf. Und dass so viel mehr auch in unserem Körper oder mit unserem Körper möglich ist, als wir das häufig denken. Weil auch da Gedanken sind wirkende Kräfte.
Ja.
Wir können immer wieder auch, ich sag immer, wenn wir an der Kreuzung stehen, auch wieder eine neue Entscheidung treffen. Es ist nichts in Stein gemeißelt, sondern wir können immer wieder auch anpassen und sagen, hey, das war gut und das war nicht so gut. Und das, was nicht so cool war oder gut war, das können wir entscheiden, dann weniger zu machen. Die Sachen, die gut sind, weitermachen. Ja, und es ist nichts in Stein gemeißelt. Das finde ich ist auch immer ganz wichtig.
Ja, absolut, dass man die Möglichkeit hat, neu zu wählen.
Ja, zu jeder Zeit.
Ich verlinke sehr gerne den Kontakt zu dir in den Shownotes.
Sehr, sehr gerne.
Falls jemand Fragen hat oder vielleicht auch eine ähnliche Diagnose erhalten hat oder vielleicht auch gern deine Hilfe in Anspruch nehmen möchte. Und ich danke dir, liebe Michelle, für dieses Gespräch, ja, dass du deinen Weg mit uns geteilt hast. Und ich wünsche dir von Herzen alles, alles Gute.
Vielen Dank, liebe Franziska, für dieses Gespräch und dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, hier mit dir zu sprechen. Und ja, ich wünsche dir nur das Allerbeste, genauso wie den Zuhörern. Und vielen, vielen Dank.
Ich hoffe sehr, dass auch diese Folge für dich wertvoll war und du einige Dinge für dich selbst mitnehmen konntest. Auf www.franziskagünterfotografie.de findest du mehr über mich und meine Arbeit. Informiere dich gerne zu Schön und Stark, ein Fotoprojekt für Frauen mit oder nach einer Krebserkrankung, den Schön und Stark Einzelshootings, dem Podcast Lebe selbstvoll und weitere Projekte, die Frauen auf ihrem Weg stärken. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe selbstvoll weiter in die Welt zu tragen. Lass mir auch super gerne 5 Sterne da und teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema auf Instagram @franziskagünterfotografie mit mir. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.